Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 18. November 2024, gleich dem 28. Aubon 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Besprechung der Sure 48, Sure Fat, mit den Versen 22 und 23 fort. Dort heißt es:
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, gegen euch gekämpft hätten, hätten sie euch wahrlich den Rücken gekehrt. Hierauf finden sie weder Schutzherrn noch Helfer. So ist Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war, dass er den Gläubigen hilft und die Ungläubigen verlieren lässt. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Wie Sie wissen, bildet der Friedensvertrag von Hudaybiyah des Propheten mit den Anführern der Götzendiener von Mekka einen wichtigen historischen Hintergrund für die vorhergehenden Verse. Einige setzten den Propheten und die Muslime nach diesem Friedensabschluss herab, indem sie sagten: Ihr habt euch auf einen solchen Frieden eingelassen, weil ihr schwach seid. Wenn ihr gekämpft hättet, wäret ihr sicher die Verlierer gewesen. Aber die obigen Verse sollen die Muslime in ihrer Haltung stärken, und Gott betont, dass ein solches Gerede haltlos ist. Denn es ist ein festes Gesetz Gottes, dass er den Gläubigen gegenüber den Feinden hilft, wenn sie, frei von materialistischen Zielen und Meinungsverschiedenheiten, geschlossen, nur um Gott zufriedenzustellen, den Kampfplatz betreten und dem Befehl des Propheten Gottes folgen. Dies zeigt die Erfahrung aus den Badr- und den Ahsab-Gefechten, bei denen mit Gottes Beistand eine kleine Gruppe von Gläubigen über ein sehr großes Heer von Götzendienern siegte. Aus diesen Versen lässt sich Folgendes schließen. Erstens, jemand, der Gott leugnet, hat sich in Wirklichkeit mit eigener Hand von der Hilfe und Fürsorge Gottes im Leben ausgeschlossen. Zweitens, es ist festlegendes göttliches Gesetz, dass die Wahrheit über die Lüge siegt und Gott den Gläubigen gegenüber den Ungläubigen hilft. Drittens, die göttlichen Gesetze sind umfassend und stehen jenseits von Ort und Zeit, und daher werden sie niemals alt und wirkungslos. Wir wenden uns auch den beiden nächsten Versen zu. Es sind die Verse 24 und 25.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
Und ist es, der im Tal von Mekka ihre Hände von euch in Hudaybiya und eure Hände von ihnen in Mekka zurückgehalten hat, nachdem euch den Sieg über sie verliehen hatte. Und Allah sieht wohl, was ihr tut. Sie sind es, die ungläubig gewesen sind und euch von der heiligen Moschee abgewiesen und verhindert haben, dass die Opfertiere ihren Bestimmungsort erreichen. Und wäre es nicht wegen der gläubigen Männer und gläubigen Frauen in Mekka gewesen, die ihr nicht kanntet und die ihr vielleicht unwissentlich niedergetreten hättet, so dass ihr euch an ihnen versündigt hättet, hätten wir den Befehl zum Kampf gegeben, aber das haben wir nicht getan, damit Allah in seine Gnade führe, wen er will. Wären sie, die Gläubigen und Götzendiener, getrennt gewesen, hätten wir sicher jene unter ihnen in Mekka, die ungläubig waren, mit schmerzlicher Strafe bestraft. In den obigen Versen werden zwei wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem Friedensvertrag von Hudaybiyah angesprochen. Zum einen, dass dieser Friedensvertrag ein Sieg für die Muslime war, an den sie ohne Krieg und Blutvergießen gelangten. Die Muslime befanden sich nämlich in dem Gebiet, das von den Götzendiener beherrscht wurde, und diese hätten sie vernichten können. Aber nach dem Treueid, den die Muslime dem Propheten geschworen hatten, überkamen die Götzenanbeter eine solche Angst vor dem Gläubigen, dass sie dem Propheten selber ein Friedensabkommen vorschlugen. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass in Mekka noch einige Muslime lebten, die aus irgendeinem Grunde nicht nach Medina ausgewandert waren. Hätte Gott befohlen, die Stadt Mekka zu stürmen, wären diese Gläubigen in Gefahr geraten. Denn die Muslime aus Medina hätten unwissentlich ihr Blut vergießen können. Es wäre eine bleibende Schande gewesen, wenn die Muslime ihre Brüder und Schwestern im Glauben, die noch in Mekka waren, auf diese Weise angegriffen und getötet hätten. Wir sehen und können uns im Zusammenhang mit dieser Stelle in der Sure Fat merken. Erstens, ein Friedensabkommen kann auch ein Sieg sein. Natürlich nur, wenn gläubige und wissende Führer der islamischen Gesellschaft feststellen, dass ein Friedensschluss zum Wohle der Gemeinde ist. Zweitens, wenn die Feinde vom Krieg ablassen, dürfen wir keinen Krieg und keine Auseinandersetzung mit ihnen beginnen. Drittens, Mekka gehört nicht nur seinen Einwohnern, vielmehr dürfen diese nicht verhindern, dass auch aus anderen Städten und Gegenden Pilger zum Hause Gottes der Kaaba in diese Stadt kommen. Viertens, während eines Krieges muss, soweit es nur irgendwie möglich ist, vermieden werden, dass Unschuldige ums Leben kommen. Bei der Unterwerfung des Feindes sind nicht alle Mittel erlaubt. Fünftens, wir müssen darauf achten, dem Feind keinen Vorwand zu liefern. Es ist notwendig, sich vor jeglichem Schritt zu hüten, welcher den Muslimen einen schlechten Ruf beschert und ihrem Ansehen schadet. Liebe Hörerfreunde, die Sure Fat hat 29 Verse. Verfolgen Sie weiter unsere Koranreihe, um auch etwas über die letzten 4 Verse dieser Sure 48 zu erfahren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hisamuddin Seraj mit dem Titel Karane-i-Ishq, das heißt Am Rande der Liebe. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Die Iraner haben im Laufe von einigen Jahrtausenden ihrer glänzenden Zivilisation viele große Menschen hervorgebracht, die zu ihrer Ehre in der Welt gereichen. Abulqasem Ferdowsi ist einer davon und er hat eine ganz besondere Stellung bei den Iranern. Deshalb wollen wir in unserer neuen Sendereihe über diesen großen Iraner ein wenig mehr berichten. Wenn der große Dichter Ferdowsi auch nicht mehr unter uns weilt, so hat er doch durch seine Werke und insbesondere sein größtes Werk, das Schahnameh, Spuren hinterlassen, die bis in unsere heutige Zeit reichen. Und dies zeigt, wie groß sein Einfluss ist. Schon ein Jahrtausend ist seit der Vollendung des Buches der Könige oder Schahname vergangen, aber auch heute noch sind die schönen Geschichten aus diesem großartigen Epos bei den Iranern in Umlauf. Auch heute noch ist in allen Straßen und Gassen die Rede von Rustam, Jamschid oder Afrosiab und vielen anderen mehr. Überall findet man die bleibenden Erinnerungen an die Helden aus dem Schahname, auch in anderen Regionen und Ländern. Immer noch sind in den traditionellen Kaffeehäusern und Restaurants die bewegenden Wandmalereien aus dem Buch der Könige zu finden, und ein alter Erzähler entführt die Zuhörer an so manchen Abend mit seinen Berichten über den Heldenmut Rustams oder die Geschichte Siavashs und mit dem Klagelied über den schönen Sohrab auf die Reise in die ferne Welt der Mythen. Jahrhunderte sind seit der Dichtung des Schahname vergangen, aber heute noch haben die Geschichten daraus auch für die Bevölkerung auf dem Lande ihre Anziehung nicht verloren, und sie werden hier und da im weiten Iran in den jeweiligen Mundarten vorgetragen. Die Erinnerung an Rustam entzündet die Lampe der Hoffnung in ihrem Herzen, und der Kummer um Siavash, Esfandiar und Sohrab macht ihre Herzen schwermütig. Das Buch der Könige oder Schahname ist der Stammbaum der Iraner. Es ist die Geschichte Irans und der Iraner über mehrere Jahrtausende, von der Schöpfung des Menschen und der Entstehung der menschlichen Zivilisationen und ihrer Vollendung sowie eine Dokumentation mit allen Verkörperungen von Ahriman bis zu der Gründung von Dynastien und bis zum Untergang der letzten antiken Regierung. Das Buch der Könige ist der Schatz des mehrtausendjährigen Erbes Irans und der Iraner und die Enzyklopädie ihres Schützenwertens, Gedankengutes und ihrer geistigen Fähigkeiten. Wenn auch die Verse dieser großen iranischen Dichtung in ihrer Feinheit und kunstvollen Anmut eigentlich nicht genau in eine andere Sprache übersetzt werden können, so wurde aber das Schahname bzw. viele Geschichten daraus in viele auch europäische Sprachen übersetzt. Und wenn diese großartige Dichtung der Spiegel der alten Kultur eines Volkes ist, das sich in Zivilisation, Umgangsformen sowie Sitten und Bräuchen von anderen Völkern grundlegend unterscheidet, so haben sich doch die Größe der Dichtung und die künstlerische und geistige Schöpfungskraft von Ferdowsi auf andere Völker und Kulturen ausgewirkt. Europäische Literaturkenner haben die Botschaften für die Menschen und das feinsinnige Gedankengut in diesem großen Werk Ferdowsis erfasst und es als ein ewiges Kulturerbe der Menschheit bezeichnet. Einige von ihnen haben es als den größten literarischen Meisterwerken ebenbürtig bezeichnet und andere, die vorurteilslos denken, es als das beste und größte literarische Werk überhaupt bezeichnet. Jan Rybka hat in seinem Werk Iranische Literaturgeschichte von 1959 geschrieben: Es ist eine unbestrittene Wahrheit, dass in dieser großen und weiten Welt kein anderes Volk im Besitz eines solchen prächtigen Epos, das alle historischen Sitten und Bräuche von den mythischen Anfängen bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts enthält. Im vergangenen Jahr, 2009, hat die Ferdowsi-Stiftung einen offiziellen und dokumentierten Vorschlag bei der UNESCO eingereicht, um das Jahr 2009 nach Hakim Abulqasem Ferdowsi zu benennen, dessen wichtigstes Lebenswerk in diesem Jahr seinen 1000-jährigen Geburtstag feierte. In Iran wurde das Jahr 1388 nach der Hijra und dem Sonnenkalender deshalb nach Ferdowsi und seinem Schahname
benannt. Unser Anliegen ist es nun, mit dieser neuen Sendereihe vom Leben Ferdowsis und seinem wertvollen Lebenswerk, dem Schahnameh, der Weltsicht des Dichters, der Botschaft des Schahnamehs, dessen internationaler Bedeutung und vielem anderen mehr in Bezug dazu Rechnung zu tragen.
Gleichzeitig mit dem Niedergang der Samaniden und zu der Zeit, als der als Vater der persischen Dichtung bekannte Rudaki die Augen schloss, erblickte in einer Ortschaft Irans Abolrasem Ferdowsi das Licht der Welt. Den vorliegenden Dokumenten zufolge wurde er um 940 bis 941 nach christlicher Zeitrechnung im Bezirk von Tus in der Nähe der heutigen Stadt Mashhad im Nordosten Irans geboren. Wie die historischen Dokumente außerdem besagen, waren zu dieser Zeit die Städte Tus und Bukhara die Zentren für Bildung und Lehre der offiziellen Wissenschaften, die von den Abbasiden-Kalifen gefördert wurden, und die Stadt Tus war kultureller Mittelpunkt Irans. Nach Überzeugung sehr vieler Historiker und Forscher war der Grund für die Verbreitung des Geistes der Liebe zu Iran, seiner Kultur und antiken Geschichte in dieser Stadt darin zu suchen, dass sowohl Abu Mansuri sein Schahname gleichen Namens in Prosa dort verfasste und auch Ferdowsi, Asadi Tusi und Dariri in Tus geboren waren und an ihren Epen über die Geschichte Irans gearbeitet haben. Über die Kindheit Ferdowsis gibt es nicht sehr viel Informationen. Nezamir Aruzi, ein Schriftsteller, der etwa 1,5 Jahrhunderte nach Ferdowsi gelebt hat, beschrieb Ferdowsi als aus einer Familie des damaligen Landadels kommend, die sowohl Besitztümer als auch anderen Wohlstand ihr eigen nannte. Nach Einsicht in die gesellschaftliche Stellung der damaligen Grundbesitzer können wir einen in etwa genauen Überblick über die Situation bekommen, in der Ferdowsi aufgewachsen ist. Das persische Wort für einen Grundbesitzer auf dem Lande ist Deran und bedeutet in etwa so viel wie angesehen, vornehmen und groß. Die Landadeligen oder Grundbesitzer der damaligen Zeit gehörten zur gesellschaftlichen Schicht der Gebildeten und derjenigen, die sich um den Erhalt der guten Umgangsformen und Sitten sowie der altpersischen Kultur und Sprache bemühten. Die Kinder dieser Grundbesitzer konnten dank eines relativen Wohlstandes und der Nutzung kompetenter Lehrer Zugang zu Wissen und Ethik sowie zu Geschichte und Kultur und zu den traditionellen Sitten und Bräuchen finden. Die materielle Unabhängigkeit Ferdowsis und ebenso seine Tugendhaftigkeit sowie die Reinheit seiner Sprache ist das Ergebnis seiner familiären Erziehung in der geschilderten gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Bei einem Vergleich der Poesie Ferdowsis mit der anderen seiner Zeit kann man den Unterschied zu ihm feststellen. Er ist in einer Familie mit erhabenen Grundsätzen aufgewachsen und hat in der Gesellschaft seiner Zeit mit Ehre und Würde gelebt. Deshalb hat er sich vor keiner Herrschaft gebeugt und er besaß die Eigenschaften der Helden aus dem Schahnameh. Abolrasem Ferdowsi hat von Kindheit an in dem Maße, wie es bei den Gebildeten seiner Schicht üblich war, mit dem Erwerb von Wissen begonnen und die zu seiner Zeit gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten genutzt. Außer Farsi beherrschte er auch Pahlavi, welches die Sprache seiner Ahnen war und eine wertvolle Quelle für gute Sitten, Disziplin und Wohlerzogenheit sowie die Kultur und Geschichte der Vorfahren. Auch das Arabisch war ihm bekannt und später eignete er sich Kenntnisse über die griechische Sprache, Dialektik und Philosophie an. Seine Griechisch-Kenntnisse sind an einigen Stellen im Schahname und besonders in dessen Vorwort deutlich zu erkennen. Einige Ferdowsi-Wissenschaftler und Forscher sind unter Berücksichtigung der Dauer der Anfertigung von mehr als 30 Jahren für dieses großartige Epos der Ansicht, dass er mit diesem Werk etwa im Alter von 38 Jahren begonnen hat. Andere wiederum sind aufgrund weiterer historischer Unterlagen der Ansicht, dass er damit schon in seiner Jugend begonnen habe, denn wie es scheint, reichen zum Beispiel Geschichten wie Bijan und Manijé bis in seine Jugend zurück, da sie voller Jugend und Frische sind. Bei einem Blick in das Buch der Könige von Ferdowsi kann man aber die Reife und Weisheit der Gedichte im gesamten Werk verfolgen, was besagt, dass eine lange Erfahrung in der Dichtkunst Ferdowsis vorgelegen haben muss. Mehr über Ferdowsi und sein Lebenswerk dann beim nächsten Mal. Khuda hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Sepidar.
O eşqi qisse şuru mişe Unca katre yas mi fişe من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان سو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن رشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا مردمم مشق شهادت میکنم مردای این خار از روی دست و بازوی سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن
عشق شهادت میکنم مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای این خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدا شان دلیری و سرحشوری ببنده این جنگل افرای عمر دز کرده وقت تبر خوردن میونه خون شهر پیچیده با باد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه جان چلاله واژگون میشه
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Moscheen sind Häuser Gottes auf Erden und Zentren, in denen die Gläubigen sich versammeln, um Gott zu preisen und anzuflehen. Diese Gotteshäuser erfüllt eine spirituelle Atmosphäre. Die Moschee ist der Ort, an dem sich die Muslime treffen und über ihre Sorgen sprechen und ihre Einheit stärken können. In der Frühzeit des Islams nützte der Prophet Gottes Mohammed, Friede ihm und seinem Hause, die Moschee für viele Zwecke. Sie war unter anderem auch das Lehrzentrum der Muslime. Daher unterstreicht der Islam immer die Anwesenheit der Muslime in den Moscheen. In diesen heiligen Orten soll Leben pulsieren. Viele setzten sich für den Moscheenbau und für das Moscheenleben ein. Einen wichtigen Beitrag leisten unter anderem die Gemeinschaftsimame, denn durch ihre Anwesenheit in der Moschee unterstützten sie verschiedene Funktionen der Moschee im Hinblick auf Gottesanbetung, Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Gemeinschaftsimam ist jemand, der beim Gemeinschaftsgebet vor der Schar der Betenden steht. Er koordiniert durch sein Gebet quasi das Gemeinschaftsgebet. Im Islam muss ein solcher Mensch besondere Eigenschaften und Vorzüge besitzen, damit die Betenden sich hinter ihm aufstellen dürfen und sich an seinem Charakter ein Beispiel nehmen können. In einer Überlieferung steht: Schickt die Besten und Tugendhaftesten unter euch nach vorne und richtet euch nach ihnen. Der Gemeinschaftsimam muss in der Religion bewandert sein und zu seiner Religion stehen. Er soll durch konstruktives Tun und durch einladende Ansprachen die Moschee in einen Mittelpunkt für Gespräche über Religion und Wissen verwandeln. Durch den effektiven Einsatz von Gemeinschaftsimamen werden die Moscheen zu einem wirkungsvollen Medium, durch das die Gläubigen auch über wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt erfahren. Durch das Engagement eines Gemeinschaftsimams wird eine Moschee zu einem Ort, an dem sich die Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft verstärkt. Natürlich ist die Moschee in Krisenzeiten auch ein wichtiger Versammlungsort zur Mobilisierung und Unterstützung der Verteidiger der islamischen Gebiete gegenüber Angriffen des Feindes. In der Rechtsabhandlung vom Imam Sajjad alayhi salam werden die Rechte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen genannt und darüber haben wir bisher gesprochen. Aber in diesem vorletzten Beitrag sprechen wir von dem Recht des Gemeinschaftsimam. Imam Sajjad weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsimam das Recht auf Dankbarkeit hat. Es heißt, das Recht des Gemeinschaftsimam besteht darin, dass du weißt, er ist dein Vertreter vor dem Herrn und spricht in deinem Namen, und du sprichst nicht in seinem Namen. Er betet für dich und nicht du für ihn. Wenn er also hinsichtlich dieser Aufgabe etwas versäumt, dann ist das seine Sache und nicht deine. Und wenn er sündigt, betrifft dich keine Schuld an seiner Sünde und er steht nicht über dir. Deshalb musst du ihm für diese schwere Verantwortung, die er übernommen hat, dankbar sein.
Wegen der wichtigen Aufgabe, die ein Gemeinschaftsimam übernimmt, muss er besondere Eigenschaften besitzen. Wie gesagt, muss er den Islam kennen und er muss ein gutes, rechtschaffenes Verhalten im Umgang mit anderen zeigen. Außerdem soll er darum bemüht sein, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Es hat eine große Wirkung und wirkt einladend, wenn der Gemeinschaftsimam auf die Meinung der Moscheenbesucher achtet und sich mit ihnen berät. Ein Gemeinschaftsimam ist beliebt, wenn er ein einfaches Leben führt und ein geduldiger Mensch ist. Bescheidenheit, Geduld und weitere gute Eigenschaften haben fruchtbare Folgen und sind die beste Werbung für die Religion und Moschee. Ein Gemeinschaftsimam muss aber auch gerecht sein und darf nicht ungerecht mit anderen umgehen. Gerecht sein ist eine verinnerlichte Gesinnung, welche den Menschen von Sünden abhält und auch davon abhält, die Rechte anderer zu verletzen. Gerechtigkeit und Edelmut lassen enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinschaftsimam entstehen. Besonders wichtig sind Wissen und Erkenntnis des Gemeinschaftsimams. Dadurch, dass der Gemeinschaftsimam Wissen und Tugend besitzt, kann er die Betenden, die in die Moschee kommen, geistig und spirituell stärken und sie mit den schönen Lehren der Religion bereichern. Deshalb ist die Moschee ein wichtiger Ort zur Erhöhung der religiösen Kenntnisse und Erkenntnisse der Bevölkerung. Die Moschee ist der Versammlungsort von Gläubigen verschiedener Ansichten und Einstellungen. junge und alte Leute, Frauen und Männer und Kinder finden sich in der Moschee ein. Jeder kommt aus einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Alle vertrauen sie in die Person des Gemeinschaftsimams und richten sich im Gebet nach ihm. Sie stellen sich hinter ihm auf, verbeugen sich vor Gott, wenn er sich verbeugt, werfen sich vor Gott nieder, wenn er sich niederwirft, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgebet, in dem die gemeinsame Ergebenheit in Gottes Willen auf so schöne Weise erlebt und gezeigt wird. Daher nimmt der Gemeinschaftsimam aus der Sicht der großen Vorbilder der Religion wie Imam Sajjad einen besonderen Platz ein. Imam Sajjad, gegrüßt sei er, fordert die Gläubigen auf, dem Gemeinschaftsimam für seine konstruktiven Bemühungen dankbar zu sein und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Imam Sadr a.s. hat einmal gesagt, der Gemeinschaftsimam ist ein Führer, der zu Gott hinführt. So achtet darauf, hinter wem ihr das Gemeinschaftsgebet betet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.